Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Smart, Move Well. Es ist der Podcast, bei dem ihr Tipps und Tricks für euer Training bekommt, der euch Motivation und Inspiration zu mehr Bewegung geben soll und euch außerdem auch Einblicke in den Leistungssport verschafft. Und auch das ist heute wieder der Plan. Mein Gast in der heutigen Folge ist Luis Figge. Er ist Profi-Basketballspieler bei den Bayer Giants Leverkusen. Er ist aber eben nicht nur Profisportler, sondern er ist auch noch Gründer, er ist Unternehmer und Influencer. Und wir sprechen in der heutigen Folge darüber, wie er das eigentlich alles unter einen Hut bekommt. Also Leute, bleibt dran. Mein Name ist Philipp Jacobs und gleich nach dem Intro geht's los. Servus Luis, was geht ab?
Servus, was geht ab? Alles gut?
Ja Mann, danke. Cool, dass du hier am Start bist. Wir haben gerade eine Krafteinheit, eine Athletikeinheit hinter uns gebracht. Du bist aus der Dusche wieder zurückgekommen und jetzt setzen wir uns nochmal kurz locker hier hin und nehmen die Podcast-Folge auf. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Sehr, sehr gerne.
Ich starte es immer gleich mit den Gästen am Anfang. Die klassische Frage in ein paar kurzen Sätzen. Wer bist du, was machst du und was geht dort ab in deinem Leben? Stell dich mal kurz vor.
Ich bin Luis Figge, 24 Jahre alt, Profi-Basketballer, habe vor 2 Jahren auch mein Unternehmen gegründet, da kommen wir aber später zu. Bin ein nahbarer Basketballprofi, wie ich mich auf den sozialen Medien beschreibe, weil ich halt jeder Instagram-Nachricht antworte und damit versuche, jungen Spielern zu helfen, auch den Traum des Basketballprofis zu verwirklichen. Und dementsprechend nehme ich sie auch mit in mein Leben, vlogge ein bisschen, mache ein bisschen Instagram-Content. Aber natürlich 100% ist immer noch der Sport im Vordergrund, von daher versuche ich mich da auf meinen... Auch mit verschiedenen anderen Tipps, wo wir auch noch drauf zu sprechen kommen, mit einem Mentalcoach und mit weiteren Sachen echt 100% auf den Basketball zu fokussieren. Alles andere läuft nur nebenher. Das brauche ich aber auch, ja, um ein bisschen meinen Kopf auch neben dem Sport voll zu kriegen.
So ein bisschen Ablenkung zu bekommen. Aber ja, du bist generell jemand, dem nicht langweilig wird, habe ich das Gefühl. Ja, du bist immer unterwegs und hast Stuff zu tun. Ja, man kann auf deiner Website lesen, dass du aus einem sehr sportlichen Elternhaus kommst. Hast auch in deiner Jugend eben nicht nur mit Basketball angefangen, sondern bist quasi zweigleisig gefahren, hast auch noch Biathlon gemacht.
Ja.
Kannst du mal so ein bisschen darüber sprechen, wie das gestartet ist und wie das überhaupt kam, dass du da zwei Sportarten über so einen langen Zeitraum auch wirklich erfolgreich durchgeführt hast?
Ja, also ich habe angefangen mit 6 Jahren in Paderborn mit Basketball spielen. Also mein Papa hat mich da mit zum Training genommen und typisch Papa sind wir 10 Minuten zu spät gewesen und dementsprechend kam ich da halt in die U8 damals und die Trainerin hat dann Ballnetzchen getan und alle Bälle waren halt schon raus und bis auf einen Ball und ein Ball war halt komplett platt und das war halt, weil ich der Letzte war, musste ich ja halt den platten Ball nehmen und dann gibt es natürlich in der U8 schön viele Dribbelübungen und alle Kids am Dribbeln und ich werf den Ball auf den Boden, heben wieder auf, werfen wieder auf den Boden, weil er halt so platt war, dass ich wirklich...
Du kamst gar nicht zum Dribbeln,
ja? Ich kam nicht zum Dribbeln, aber trotzdem bin ich irgendwie komischerweise dabei geblieben, obwohl der Start vielleicht ein bisschen ruckelig war. Und dann habe ich aber mit 7 Jahren, also meine Großeltern haben in Winterberg gewohnt, das ist im Sauerland, das ist eine Stunde von Paderborn,
ja,
und da waren wir fast jedes Wochenende und da hat mein Opa mich halt mit zum Biathlon genommen.
Ist ein gutes Skigebiet, ne?
Ist ein super Skigebiet, also für nördlich der Alpen, glaube ich, und natürlich unter Skandinavien so das größte Skigebiet, was es gibt. Ich glaube, also es ist ein Top-Skigebiet, aber halt auch für Biathlon und für Langlauf gab es da eine gute Infrastruktur für mich. Und dann habe ich damit angefangen und habe dann an den Wochenenden Biathlon gemacht und in der Woche Basketball. Und langsam aber sicher wurde das auch relativ erfolgreich.
Ja, du hast westdeutsche Meisterschaften geholt, du bist mit Nazio-Teams im Basketball unterwegs gewesen, hast nebenbei aber auch noch Abitur gemacht. Ne? Also du hast echt so eine richtig krasse Dreifachbelastung während deiner Jugend. Gib da mal so ein bisschen Eindruck, also was, du hast einige Stunden am Training abgeliefert. Ja. Ich glaube, ich habe bis zu 20 Stunden auf deiner Website gelesen. Hast aber auch noch irgendwie ein Abitur abgeschlossen. Also wie hast du das hinbekommen? Ja. Du musst es ja schon krass priorisieren und auch auf andere Sachen damit
genau,
sich darauf verzichten.
Also zweigleisig ging das halt im Biathlon und Basketball bis ich 13 war. Da habe ich in beiden Sportarten dann erst im Winter im Biathlon die Deutsche Meisterschaft und halt auch ganz viele westdeutsche Meisterschaften, die liefen immer parallel, aber halt auch den Deutschen Schülercup gewonnen und dann im April auch mit der U14 die erste Deutsche Meisterschaft für Paderborn geholt, jemals. Da war ich auch Topscorer im Finale, habe da 28 Punkte gemacht, also da war ich sozusagen auch talentiert drin, musste mich dann halt in dann entscheiden und habe mich dann halt für Basketball entschieden, was natürlich ein bisschen die Doppelbelastung schon mal vom Sport weggenommen habe, aber da war ich ja 13, da war das Thema Abitur noch nicht so da. Ich war in der Schule immer gut, mündlich gut und musste nicht immer, also Schule, meiner Meinung nach kriegt man Schule immer noch nebenher mit, wenn man, während man da ist, Gas gibt und dann noch eine halbe Stunde weiterhin Gas gibt. Aber genau, dann kam halt irgendwann der Leistungsbasketball und in Paderborn Leistungsbasketball heißt, du schickst deinen Trainingsplan oder deinen Stundenplan zu den Trainern und die sagen, ah, okay, da hast du eine Doppelstunde frei, da hast du frei, da hast du frei und dann frage ich halt auch alle Trainer, kann ich da noch Indie machen und so weiter und dann holt ich einen Athletiktrainer ab, mach anderthalb Stunden Athletiktraining mit dir, dann hast du in den anderen Freistunden Individualtraining im Basketball. Hast du vor der Schule, zweimal die Woche vor der Schule hatten wir Wurftraining.
Was für Shooting, genau, ja.
Genau, hatten wir Wurftraining. Und so kam ich dann halt vor der Schule meistens so um 7 Uhr angefangen, drei, vier Stunden geworfen, geduscht, zack, in den Unterricht. Dann um 3:30 kam man ungefähr nach Hause, kurz was gegessen nochmal, vielleicht noch 20 Minuten Freizeit gehabt, Hausaufgaben gemacht und dann von 6 bis 10 Uhr meistens trainiert, weil wir erst Jugendmannschaft von 6 bis 8 hatten und danach noch eine Herrenmannschaft. Und dazu halt noch einen Führerschein auch sogar noch gemacht. Und
der muss auch noch gemacht werden, genau. Ist ja klar.
Das war wirklich, da hatte ich gar keine Freizeit. Aber das war auch gut, dass ich gar keine Freizeit hatte, weil ich hatte keine Zeit, auf dumme Ideen zu kommen. Und wenn ich einmal Zeit hatte, habe ich nur mit meinen besten Kumpels, hier auch Luca, der auch mit dem wir in Leverkusen spielen, halt auch eine super Clique gehabt, die auch alle sportlich super waren und halt auch fokussiert waren und halt keine Troublemaker sozusagen. Und dementsprechend war ich halt echt richtig strikt auf meinem Weg. Im Nachhinein natürlich habe ich ein paar mehr weniger Dummheiten als alle anderen gemacht, bin ich jetzt aber auch nicht, also finde ich jetzt auch nicht schade, dass
du traust dem jetzt nicht hinterher, genau, dass du sagst, scheiße, ich habe es verpasst, von der Polizei irgendwo abgeholt.
Genau so geht's mir, also von daher ist alles gut gelaufen, ja.
Du hast gerade schon angesprochen, ne? Luca ist auch ein sehr guter, ein enger Freund von dir und sie hatte damals halt einfach so ein Tribe, die auf dieses Ziel hin, im Basketball möglichst erfolgreich zu werden, hingearbeitet haben und ich habe mit Luca ja auch schon eine Folge aufgenommen, für die Leute, die sie noch nicht gehört haben. Ihr könnt mal runterscrollen, es müsste die Episode 9 sein. Und ähnlich wie es bei dir der Fall ist, war es bei Luca auch so, dass er halt eine Zeit lang zweigleisig gefahren hat. Bei ihm war es dann Fußball und Basketball. Und auch er musste sich dann irgendwann entscheiden, wann kam für dich denn so dieser Punkt, wo du sagst, ey, ich schaffe nicht mehr beides aufrechtzuerhalten, ich muss jetzt entweder oder machen.
Also ich habe sozusagen nach meinem deutschen Schülercup habe ich noch eine Saison danach mitgemacht, aber ich habe halt echt in der Woche nie trainiert. Ich habe kein Biathlon trainiert. Mein einziges Training waren dann nur noch die Wettkämpfe. Okay. Wenn dann halt nur noch von Wettkampf zu Wettkampf gehst, ich war halt einfach talentiert, ich konnte gut schießen, ich habe halt eine richtig krasse Trefferquote gehabt, aber dann ab 14, glaube ich, fängt man halt auch an, im Stehen zu schießen. Das heißt, vorher ist alles nur liegen und okay. Da war ich eine Bank und da ich halt fast kein Training hatte im Stehen schießen, war ich da halb okay, also halb gut. Und laufen konnte ich immer noch, war immer noch, hatte immer noch Konditionen wie sonst was. Aber da habe ich auch gemerkt, so, wenn ich jetzt wirklich hier weiter oben mitmachen könnte, was ich machen könnte vom Talent, müsste ich aber auf ein Internat gehen, wo ich halt echt einfach Konditionen bolze jeden Tag. Weil im Endeffekt, in einem Ausdauersport wird man nur besser, wenn man jeden Tag bolzt.
Klar.
Und das ist mir dann bewusst geworden. Ich dachte so, oh, hier habe ich jetzt auch einen Basketball, einen Teamsport, wo ich super auch richtig talentiert bin, aber halt nicht jeden Tag richtig bolzen muss und noch nicht von zu Hause weg muss, sondern nicht aufs Internat gehen muss. Und dann ist die Entscheidung gefallen. Ja.
Und dann ist es Basketball geworden.
Dann ist es Hockey geworden.
Weshalb wir heute hier sind, ja. Wenn du die beiden Sachen nochmal so gegenüberstellst, ne? Also wenn du jetzt guckst, Biathlon hier, Basketball da, was können dir die beiden Sportarten geben? Also was kann dir Biathlon geben, was dir Basketball nicht gibt und umgekehrt? Also was dich so persönlich erfüllt, wo du sagst, ey, das ist geil, das ist einzigartig, das ist der Grund, warum ich das auch gemacht habe.
Erstmal hat man damals immer noch komischerweise richtig oft von Ausgleichssportarten gesprochen. War da irgendwie so ein Riesenthema, dass man immer eine Ausgleichssportart brauchte. Oder meine Eltern haben mal gesagt, ja, du brauchst eine Ausgleichssportart. Und da war es natürlich perfekt, ne? Einmal hier langlaufen und im Sommer joggen, also Kondition und halt dieses richtige Fokus-Feingefühl mit dem Schießen und den Puls hoch, Puls runter und dann wieder schießen. Und dann halt eine Spielsportart als Teamsportart, wo du halt nicht auf dich allein gestellt bist, sondern auch ein Team mitziehen muss, war das halt von allen Aspekten her eigentlich eine richtig geile Kombination, um halt einfach eine Grundlage zu legen, eine Grundlagenausdauer sowieso, aber auch eine sportliche oder so eine, ja, einfach ein sportliches Gen zu installieren, das man nie wieder rauskriegt. Und auch so ein, es war für mich sozusagen immer normal, wenn du halt einen Basketballspieler hast und danach noch zum Biathlon-Wettkampf fährst und den Biathlon-Wettkampf trotzdem noch gewinnst, obwohl du schon 20, 25 Minuten gespielt hast, das könnte man sich heute gar nicht vorstellen. Aber damals als Kind ging das halt irgendwie. Ja. Ne? Da hast du zwei Bananen gefuttert und auf dem Weg hat meine Mama die Nudeln gekocht und dann bin ich ja auf dem Weg nach dem Spiel Nudeln reingefuttert und dann habe ich noch einen Biathlon-Wettkampf gemacht. Also es ist ja, kann man ja fast keinem erklären, aber deshalb war auch dieses Extra-Working und dieser Trainingsumfang für mich halt irgendwie nicht schlimm. Heutzutage sehe ich Kinder, die ein Training machen, ein Herrentraining machen oder ein Jugendtraining machen und das war's dann. Die gehen die nach Hause. Mhm. Und war noch nicht mal vorher in der Halle oder nachher in der Halle und ich war halt vorher, vor dem Jugendtraining noch da und nach dem Herrentraining war ich trotzdem noch der Letzte. Also ich war 5 Stunden in der Halle, nach meiner Schule und nach dem Individual und da sehe ich so, ja, keine Ahnung, also wahrscheinlich war es auch dumm, weil, ne, das sind natürlich auch nicht so smart dann in dem Sinne, der Train Smart hier auch, man kann ja auch weniger machen, aber dafür viel, viel fokussierter und wird dann ins gleiche Ziel kommen, aber damals war es einfach viel. Und ja, deshalb bin ich immer so ein bisschen, ich denke halt immer diese Ausredenkultur, die irgendwie gerade so stattfindet, die will ich irgendwie auch ein bisschen rauscanceln irgendwie, es gibt ja nicht keine Ausreden. Wofür gibt es einen, ne?
Da sprechen wir gleich auch noch drüber. Da hast du ja auch eine ganz klare Philosophie dazu, wie man auch aus Scheißsituationen einfach das Beste rausholt. Da kommen wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Und gibt es denn Sachen, die du übertragen kannst, wo du sagst, ey, aus dem Biathlon habe ich das gelernt, was mir im Basketball hilft? Und umgekehrt auch eventuell?
Ja, ich würde schon sagen, also vor allem dieses, im Endeffekt, wenn du spielst, gefoult wirst und auf einmal Freiwürfe werfen musst, aus dem 100%, also ne, aus dem Powern, Freiwürfe werfen ist ähnlich wie du läufst gerade eine Runde über, machst 200 Höhenmeter und drehst gerade eine 2,5 Kilometer Runde und musst dann schießen. Also es ist halt genauso, zack, Puls runterkriegen, Fokus haben. Das vielleicht ein bisschen, ansonsten diese Zielstrebigkeit, dieses Gewinnen wollen, das Winnergehen ist einfach A und O. Also wenn du nicht gewinnen willst, dann hast du auf dem Spielfeld nichts verloren. Wenn du nicht gewinnen willst im Biathlon, dann holst du auch nicht nochmal die letzten 15 Sekunden raus, die dich dann an Platz 1 schieben. Also ist ja ganz klar, meistens sind es genau diese Nuancen, die halt den Willen ausmachen. Und ja, vor allem, wenn du auf dich alleine gestellt bist im Biathlon, keiner hilft dir, dann suchst du die Fehler bei dir. Und genauso ist es dann halt zum Thema Ausreden auch manchmal auf dem Feld, dass man halt im Endeffekt nach Hause geht und ganz genau weiß, so, yo, ich habe das und das und das, hätte ich noch besser machen können. Da und da lag es 100% an mir. Und halt so eine, ja, den Finger mal auf sich zeigen, eher als auf andere Situationen, auf andere. Das lernt man halt auch ganz klar durch eine Einzelsportart, ne?
Ja, got you. Aber das, interessant, da habe ich auch drüber nachgedacht, so diese Parallelität zwischen in der Lage zu sein, auf dem Basketballcourt mit einer schnellen Aktion, man wird gefoult, dann musst du von jetzt auf gleich einfach deinen Fokus voll auf deinen Freiwurf legen.
Ja.
Und ähnliche Situation ist mit Sicherheit auch im Biathlon, ne? Nachdem du da halt voll durchgeballert hast, musst du dich dann hinstellen, einfach voll fokussiert sein, runterfahren, in der Lage sein, da deine Schießaktion durchzuführen.
Ja.
Nice. Cool, bevor wir so später richtig in den Basketball eintauchen und da mal ein bisschen mehr einen Einblick drüber geben, würde ich gerne die persönlichen Fragen abhaken. Mhm. Hast du Bock anzufangen?
Klar.
Hau raus.
Jetzt kommt die Frage an dich.
Yes.
Okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen, ich bin kein guter Typ der Überleitung. Meine persönliche Frage an dich, Philipp, wäre, was dein absolutes Traumziel wäre, was du noch, also sozusagen von der Arbeit her, was du erreichen möchtest, irgendwie kein Athletiktrainer im NBA-Team oder hast du da irgendwie eine Vorstellung, wie dein Leben um deinen Job herum laufen sollte oder was halt der Job dann wäre, wo du rum dein Leben bauen könntest?
Das ist eine geile Frage. Denke ich natürlich viel drüber nach. Meine aktuelle Situation ist ja die, dass ich so in unterschiedlichen Welten ein bisschen unterwegs bin. Ich habe einmal die Rolle als Athletiktrainer hier bei den Giants, was mir mega Spaß macht, einfach Leistungssportlern zu helfen, ihren Sport mit mehr Kraft, mit mehr Schnelligkeit, mit mehr Power durchzuführen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich eine gewisse Resilienz aufzubauen, um verletzungsfrei zu bleiben.
Ja.
Was mega geil ist, weil ich auch selber damals mit meinem Background im Fußball halt im Leistungssport aktiv war und einfach eine Affinität dafür habe und so. Das macht Laune. Und auch einfach Teil eines Teams zu sein und auf ein größeres Ziel hinarbeiten, was man ist selber nur so ein kleines Rad in einem großen Uhrwerk. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, ich bin seit 5 Jahren jetzt auch selbstständig als Personal Trainer, wo ich eher mit Menschen arbeite, die so aus einem normalen Leben kommen, wo es dann nicht zwingend darum geht, jetzt riesig krasse Leistungen zu erarbeiten, sondern wo es darum geht, einfach vielleicht fit für den Alltag zu werden oder schmerzfrei nach einer OP-Verletzung, whatever, zu werden.
Ja.
Komplett anders, aber auch genauso persönlich erfüllend, wenn du einem 70-jährigen Mann hilfst, schmerzfrei die Treppen runtergehen zu können. Das ist eine Sache, was ich mir vorher niemals ausgedacht hätte. Ich dachte immer, ich muss 100% in den Leistungssport gehen. Ich habe das dann erst so während des Studiums gemerkt, so als ich mal angefangen habe, mit Leuten aus dieser Gruppe so zusammenzuarbeiten, so ey, das ist auch krass, da kannst du auch einen Impact haben. Und ich glaube, daraus ist so ein bisschen der größte Grundstein meiner Philosophie entstanden, der da ist, create meaningful change. Und dann ist es mir egal, ob du auf dem Top-Level arbeitest oder der beste Athlet in deiner Disziplin ist. oder ob du Jupp bist, der 65 Jahre alt ist und ja einfach ein bisschen besser durchs Leben kommen möchte. Ne?
Okay.
So, und das ist halt eher so auf der anderen Seite Selbstständigkeit aufbauen und, und darüber ein Business aufziehen. Ja. Und wenn ich in der Lage sein könnte, diese beiden Welten noch auch in 10 und 15 Jahren noch miteinander zu verbinden, dann wäre ich da ziemlich happy mit. Es muss auf gar keinen Fall jetzt zwingend ein Team in der NBA sein. Es wäre natürlich super geil, mal in der ersten Liga, egal ob Deutschland oder wo auch immer, ein bisschen Erfahrung zu sammeln.
Ja.
Aber ich finde es genauso spannend, halt in der Selbstständigkeit so die nächsten Steps zu gehen und halt zu lernen, Unternehmen und ein Business aufzuziehen. Und,
cool.
Das ist manchmal ein richtiger Struggle. Manchmal ist es aber auch super erfüllend, weil es halt abwechslungsreich ist.
Ja, nee, coole Idee, weil ich glaube, dass Das kann auch ineinander laufen, ne? Das kann ja, muss ja nicht abhängig voneinander sein. Ich kenne jetzt hier den Lukas Leih aus Gießen zum Beispiel, der ist halt auch Physio- und Athletiktrainer gleichzeitig, aber der hat jahrelang halt die Gießener Erstliga, macht er immer noch, betreut er die, hat aber halt jetzt noch sein eigenes geiles Athletikstudio mit richtig Functional und bla bla bla. Der hat noch eine richtig krasse Trainingsphilosophie, der hat auch ein Buch geschrieben.
Okay.
Lukas Leih, zum Thema Sprungkraft und auch Prävention und so weiter und so fort.
Interessant, muss ich mal abchecken.
Ja, guck's dir mal an. Also ein richtig, auch richtig geiler Input. Ich lese mir das Buch auch ab und zu nochmal durch. Das ist einfach top. Und der macht das auch. Also der hat das auch beides verbunden. Der hat jetzt eine relativ große Praxis, die ihm alleine gehört.
Mhm.
Und der, ich glaube, der ist ja super glücklich. Von daher kann ja, also dieses Profiteam betreuen und trotzdem noch nehmen, was hier aufbauen. Ist natürlich ein bisschen stressiger, aber du hast immer zwei Standbeine. Du hast immer deine, die beiden Welten, von daher, why not? Cool.
Danke Gute für den Antwort. Input, Mann. Ich muss das Buch auf jeden Fall auschecken.
Ja, ja.
Okay, dann bin ich dran. Eigentlich ist die Frage schon fast klar, aber ich bin gespannt, vielleicht überraschst du mich auch. Aber Social Media, Fluch oder Segen?
Segen. Für mich ist.
Mit der Antwort habe ich gerechnet.
Hau aus. Also, alle diejenigen, die sagen, dass Social Media Fluch ist, können auf ihre App gehen, lange gedrückt halten und das Minus drücken und die App deinstallieren. Könntest du alle Apps deinstallieren? Die müssen jetzt nicht machen. Es ist freiwillig. Leute laden sich es runter, machen sich Profil. Freiwillig. Wenn du dadurch Anxieties kriegst, wenn du dich dadurch mit anderen vergleichst, wenn du dadurch unglücklich wirst, weil du sozusagen das Leben von anderen auf dein Leben projizierst und eigentlich merkst, keine Ahnung, wenn du genau diese toxischen Dinge auf dein Leben und vor allem auf dein Mentalleben zulässt, dann bist du aber selbst in deiner Verantwortung. Und da hast du, gibt's für mich auch wieder keine Ausreden. Dann lösch die App, mach nur noch, dann kauf dir ein Nokia-Handy, ist auch kein Problem. Und hol dir eine gescheite Fotokamera, wenn du Fotos gerne machst. Aber du brauchst das Handy, du brauchst die Social-Media-Apps nicht. Du kannst auch ein Smartphone benutzen ohne Social-Media-Apps. Und von daher ist es für mich 100% Segen, weil man auf, einfach mit einer Skalierung wie noch nie mit Menschen kommunizieren kann, Menschen Mehrwert bieten kann. Und all die negativen Dinge, die Social Media mitträgt, wenn man zum Beispiel zu viel konsumiert oder wenn man da halt echt in diesen negativen Strudel reingerät oder wenn man nicht mehr vom Handy wegkommt, dann ist man selbst in der Verantwortung und dann muss jede einzelne Person ist dafür verantwortlich, das in den Griff zu kriegen und nicht die Plattform an sich selbst. Weil im Endeffekt sind Social Media sind nur Kanäle, die ohne uns leer wären. Das sind so wie Rohrleitungen, die ohne uns, wenn wir da keinen Traffic reinhauen würden, wären die leer. Und von daher sind wir diejenigen, die da den Traffic durchballern und die Rohre füllen und deshalb sind wir auch in der Verantwortung.
Finde ich super interessant, dass du das aus deiner Rolle sagst, der da ja auch unglaublich viel aktiv ist und das Ganze nutzt.
Ja.
Und ich kann es voll nachvollziehen, dass du sagst, ey, das ist in unserer Verantwortung. Aber ich, der das ja auch natürlich zu einem geringeren Maße auch nutzt, ich muss selber zugehen, dass ich manchmal struggle, mich nicht zu krass davon abhängen zu lassen oder dass ich zu viel einfach draufhänge. Und das ist einfach so manchmal als Routine oder vielleicht einfach als Gewohnheit in meinem Tag drin. Das so, keine Ahnung, das erste Mal, wenn ich mit meiner Freundin am Tisch sitze und wir essen zusammen, sie steht auf, weil sie kurz irgendwie was holen geht, dann ist so mein erster Reflex, kurz aufs Handy zu schauen.
Ja. Ja.
Hast du für dich irgendwelche Routinen oder Dinge entwickelt, wo du sagst, die helfen mir eben genau diese Sachen auszublenden oder hast du da gar kein Problem mit und das kriegst du natürlich einfach so hin?
Für mich, ich habe sozusagen zwei Prinzipien, die ich versuche umzusetzen. Das erste Prinzip ist eigentlich, dass ich vorm Schlafengehen und nach dem Aufstehen erstmal eine halbe Stunde sozusagen kein Handy habe, sondern halt mein anderes Zeug mache, meine Morgenroutine mache oder meine Abendroutine halt mache. Und ich, wenn ich auf den sozialen Kanälen bin, nicht konsumiere. Ich bin immer entweder Kommentare beantworten, Nachrichten beantworten, Bilder posten, Videos cutten auf dem Handy und Videos dann wieder posten. Also ich bin halt eigentlich, ich versuche die Zeit des Konsums so einzuschränken, dass ich nur noch die Zeit der Kreativität, wenn ich am Handy bin.
Ja.
Und so halte ich mich natürlich auch auf der Plattform auf, bin aber nicht nur am Scrollen, sondern ja, bin halt am Interagieren.
Ja, ja.
Bin halt am, ja.
Du produzierst und antwortest halt wirklich auf die Leute, die auf dich zukommen. Das ist tatsächlich auch was mir aufgefallen ist. Je besser ich darin bin, halt nur meinen Stuff rauszuhauen und gar nicht weiter zu scrollen, sondern direkt wieder rauszugehen, desto einfacher fällt es mir. Ja. Aber ich krieg's leider nicht immer hin. Aber ich werde das nächste Mal dran denken. Und was ich auf jeden Fall mag, ist auch nach dem Aufstehen halt nicht direkt den ersten Blick aufs Handy, sondern einfach mal eine halbe Stunde in sich reinhören, ein bisschen atmen, ein bisschen mit Bewegung in den Tag starten. Das hilft mir persönlich auch, um nicht direkt auf der Mattscheibe zu hängen.
Ja.
Cool, Mann. Wollen wir ein bisschen in Basketball einsteigen? Wir haben schon drüber gesprochen, wieso dein Weg war. Du hast in Paderborn angefangen, bist dann irgendwann nach Braunschweig gewechselt, hast da deine ersten Steps auch in der BBL gemacht, bevor du dann zu Chemnitz und dann zu den Giants gewechselt bist. Was auch immer, worauf immer du Bock hast, ob das jetzt Braunschweig oder Chemnitz ist. Mich würde einfach mal interessieren, wie so dein Weg in die BBL gegangen ist. Also A, was vielleicht so die initialen Zünder gewesen sind und B, wie sich das einfach angefühlt hat, dann zum ersten Mal in der Bundesliga aufzulaufen.
Ja. Für mich, mein Riesentraum war es immer, einfach nur einmal einzulaufen in der Mastbahnhalle in Paderborn. Das war halt Pro A, ne? Aber ich wollte einfach nur einmal einer dieser jungen Spieler sein, dessen Namen durch die Lautsprecher dröhnt und man da einläuft. Und als der Moment gekommen ist, als ich mich halt von der über Nationalmannschaften und so und über die zweite Herren dafür profiliert habe, dass ich halt da mal im Kader stand und halt mit einlaufen durfte, wäre ich fast da über alle Kabel gestolpert und hätte da die Chili da umgerannt, weil ich so perplex war, als dieser Traum wahr geworden ist, wirklich. Also es war so ein crazy Gefühl.
Rennt wie Forrest Gump einfach direkt aus dem Stadion wieder raus.
Und alles,
völlig gehypt.
Und alles andere war eh nur noch Bonus in dem Sinne. Also alles andere war für mich nur noch Bonus. Und dann habe ich halt immer auch irgendwann angefangen, da frei zu spielen, habe in Paderborn richtig viel Verantwortung bekommen. In jungen Jahren, schon mit 17, 18. Mit 18 habe ich jedes Spiel gestartet, 15 Minuten im Schnitt gespielt in der Pro A. Und dann wurde halt Frank Menz und Braunschweig auf mich aufmerksam und haben mir halt einen Dreijahresvertrag angeboten. Und dann war es halt BBL, nochmal eine andere Skalierung, ne? Nochmal ein komplett anderes Level natürlich. Und da habe ich halt mit vielen Verletzungen zu kämpfen gehabt, habe halt Minusbrüche gehabt, drei Brüche im Fuß in der Zeit. Das hat mich natürlich richtig zurückgeschlagen. Im letzten Jahr war ich dann eigentlich verletzungsfrei, aber da hatten wir einfach so ein krasses Team, dass wir ein Playoff-Team waren. Also wir sind in den Playoffs gekommen und da habe ich dann nur 5 Minuten im Schnitt oder so bekommen und dann halt in den Playoffs wirklich an sich habe ich auf einmal 15 Minuten im Schnitt gegen Bayern gespielt. Haben nicht so richtig auf den Sack bekommen. Also wir haben sogar echt knapp die Dinger alle nur verloren. Das war das Jahr, wo Bayern nicht so stark war. Da hätten wir vielleicht echt ein, zwei Mal klauen können, aber die haben jedes Spiel knapp gewonnen. Aber dann war im Endeffekt, die meiste Zeit habe ich dann gegen Playoffs, gegen Bayern gespielt, wo wir eh verloren haben und dann, du hast trotzdem nur 6-7 Minuten im Schnitt gehabt und hast dich nicht richtig durchgesetzt. Und dann bin ich halt zurück nach Chemnitz gegangen.
Yo Leute, cool, dass ihr immer noch am Zuhören seid, Mann. Falls euch die Podcast-Folge hier mit Luis gefällt, dann teilt sie doch gerne mit euren Freunden und Bekannten. Vielleicht habt ihr ja auch in eurer Basketball-Trainingsgruppe im WhatsApp-Chat einfach die Möglichkeit, das mit euren Leuten zu teilen. Ihr könnt außerdem diese Folge über Spotify in eurer Instagram-Story verlinken und auch Luis Figge und mich mit Philipp Jakobs Coaching dort verlinken. Und zögert bitte auch nicht, uns einfach direkt anzuschreiben, falls ihr noch weitere Fragen habt. Ihr könnt den Podcast Train Smart Move Well außerdem auf Apple Podcast mit einer guten Bewertung unterstützen und somit dazu beitragen, dass vielleicht auch noch andere Leute auf diesen Podcast stoßen und zuhören. Das war's auch schon von meiner Seite. Danke an euch und viel Spaß bei der weiteren Folge.
Oder nach Chemnitz gegangen, in die Pro A, halt sozusagen einen Schritt zurück, weil ich wusste, Chemnitz hat das Jahr vorher ganz knapp den Aufstieg nicht geschafft und die wollten es halt nochmal schaffen. Die haben einen richtig guten Trainer, richtig gutes Teamgefüge. Und die haben mir einen 2-Jahres-Vertrag angeboten, das heißt, wenn wir aufsteigen würden, sofort noch ein Jahr BBL. Und das war für mich ein No-Brainer, dass ich sage, yo, nee, bevor ich jetzt mich irgendwo hinten im schlechtes BBL-Team auf der Bank setze und dann gar nicht spiele, will ich jetzt einfach nochmal zocken. Und dann haben wir es auch geschafft, da sind wir mit denen aufgestiegen, hab da jetzt auch noch ein Jahr BBL gezockt. Hab aber auch wieder, jetzt glaube ich, 9 Minuten im Schnitt oder so gespielt. Und auch einige Spiele gar nicht gespielt. Und dementsprechend war ich auch jetzt nicht so ganz, habe da auch nicht ganz den Durchbruch geschafft. Durchbruch ist für mich 20 Minuten spielen und oder 15, 20 Minuten und richtig auch mal eine Rolle haben.
Ja.
Und das hat auch nicht richtig geklappt halt dieses Jahr. Und dann habe ich gesagt, so ja, ich will wieder spielen. Und dann kam jetzt halt Leverkusen. Ich habe so viel geiles Zeug hier gehört, weil die letzten Jahre halt hier echt genial waren. Auch letztes Jahr theoretisch den Aufstieg geschafft und wirtschaftlich hat es halt nicht geschafft. aber von Hansi nur Gutes gehört. Und dementsprechend bin ich jetzt hier in Leverkusen und bin richtig happy.
Und it's good to have you, man.
Yes.
Aber wie du schon sagst, ist einfach was Besonderes hier, finde ich, bei den Giants zu sein. Ja. Für mich ist es ja auch gerade mal die zweite Saison, aber was ich als Basketball-Neuling hier in der letzten Saison einfach erlebt habe, das war absolut krass. Ne? Ja. Von der Teamchemie angefangen über die komplette Organisation, wo jeder so auf Augenhöhe miteinander kommuniziert und einfach alle packen mit an. Und das kann dann einfach auch mal tragen. Ne? Deswegen sind wir einfach ins freaking Finale gekommen und sind Vizemeister geworden.
Ja.
Also das war schon echt geiler Stuff. Du hast gerade schon mal angesprochen, du hattest drei Brüche. Wenn ich das richtig im Kopf habe, hast du einmal einen Ermüdungsbruch links gehabt und dann hast du noch zwei Jones-Frakturen. Oder Ermüdungsbruch war rechts und Jones-Fraktur war links.
Genau, ja, richtig, ja.
Also, du hast auch schon mal in die Kacke gepackt.
Richtig.
Und da jetzt komme ich zu dem Zitat, was ich bei dir auf der Website gelesen habe. Da steht, es liegt nur an dir, wie du mit der Situation umgehst. Entweder du siehst in ihr eine Möglichkeit, an der du als Mensch weiterwachsen kannst, oder du steckst deinen Kopf in den Sand und jammerst.
Ja.
Denkst du direkt immer an sowas, wenn du dich verletzt oder als du dich verletzt hast? Oder ist das erst eine Lehre, die du daraus gezogen hast? Wie war das?
Da habe ich so ein bisschen rausgezogen, aber ich finde es krass, wie in meinem Kopf wirklich das wie so eine Programmierung war nach den Brüchen.
Mhm.
Und wie ich jetzt jede kleine Scheißsituation im Leben, egal was passiert, egal was Negatives, was mir passiert, mein Gehirn switcht immer schneller darauf und denkst so, alles klar, was kann ich tun? Wie kann ich das Problem lösen? Wie kann ich jetzt das Problem irgendwie nutzen oder okay, dass das Feedback nutzen oder auch wenn es einfach nur schlimm ist oder schlimmstenfalls, wenn es ein Schicksalsschlag oder so ist, den habe ich zum Glück mit meiner Familie noch nicht wirklich erlebt, also habe noch alle meine Großeltern, noch meine Eltern, das ist halt super, super gut, aber falls es mal irgendwann passieren sollte, ne, dann hoffe ich, dass ich jetzt sozusagen durch die ganzen Aktionen und durch diese Programmierung, die ich mir schon in meinen Kopf getan habe, dass es dann halt für mich persönlich nicht unbedingt leichter wird. Natürlich wird es riesen Trauer und so weitergeben, aber das Leben wird trotzdem weitergehen. Ich werde trotzdem immer aus den neuen Lebenssituationen das Beste machen und versuchen da halt immer das Beste rauszumachen. Und da bin ich super happy, dass ich halt so erzogen worden bin, mit so einem Selbstvertrauen, so viel Liebe und so einem positiven Blick auf die Welt, dass ich ja genau auch diesen positiven Blick auf die Welt habe und echt, keine Ahnung, im Endeffekt kannst du mich ins Gefängnis stecken und ich weiß trotzdem noch, dass mein Kopf zumindest frei ist und meine Gedanken sind frei und das ist so, jo, kann passieren, was kommt, irgendwie bin ich, da lese ich halt auch täglich so ein Philosophiebuch, der tägliche Stoiker, der mir auch da so ein bisschen die Programmierung mit dabei geholfen hat und seitdem ist so eine Unbesiegbarkeit, mit der man einfach rumläuft und das ist einfach cool. Ist einfach geil. Ja.
Krass, also du programmierst das einfach mental so, dass egal was komme, du gar keine Negativspirale im Prinzip zulassen willst, sondern sagst, nee, auch wenn die Situation gerade kacke ist, ich versuche einfach das Optimum dabei rauszuholen.
Und genau.
Und das ist auch
bei,
geht viel ab.
Genau, auch noch verschiedene Situationen dauern natürlich verschieden lange, bis man mal wieder diesen bevor man diesen Gedanken wieder hat und wieder es versteht. Aber das ist genau so, danach lebe ich. Das ist super. Und ich sehe halt immer das Positive. Das heißt, es kommt irgendwas und ich gucke halt, okay, was kann das Beste sein, was daraus passiert?
Mhm.
Und dann, selbst jetzt zum Beispiel nach meinen Ermüdungsbrüchen, habe ich mir gedacht, so, war eine OP und dann stand die OP an und ja, sollen wir machen oder nicht? Ja, alles klar, machen wir. Und da war so ein richtiger Befreiungsmoment für das Basketball, weil ich halt einfach gedacht habe, angenommen, das wird jetzt Worst-Case-Szenario, ich kann nie wieder Basketball spielen. Ja, und da würde ich 5 Jahre Work and Travel in Südostasien machen und Südamerika bereisen. Das ist der Worst-Case? Ja.
Dann kann es nicht so schlimm sein. Ne?
Und, ja, genau, klar. Natürlich ist natürlich, ne, wenn halt irgendwas Schlimmeres passiert und man nie wieder laufen kann und so, ist natürlich nochmal ganz andere Themen. Aber selbst da schafft man es wahrscheinlich. Oder selbst da zeigen halt sehr, sehr viele Fallbeispiele, dass die Leute, die solche Schicksalsschläge erlitten haben, trotzdem meist noch glücklicher sind als die Leute, die es eben nicht haben. Ne?
Mhm.
Das ist halt, ja, das geht nur über diese Denkweise, glaube ich.
Mega, finde ich echt inspirierend.
Ja,
danke für das Teilen dieser Gedanken.
Danke.
Dann habe ich noch von deinem 11. Gebot gelesen.
Oh yes.
Website.
Never skip a practice.
Never skip a practice. Ich hatte dann nochmal gegoogelt, ist es wirklich das 11. Gebot? Was gibt es noch so für 11. Gebote?
Ja.
Und dann kamen da ganz komische Bibelsachen bei raus. Aber lass uns lieber bei verpasse kein Training bleiben. Das ist ja auch ein Ding, was dich auszeichnet. Also, dass du einfach ein Hardworker bist. Dass du first person in the gym bist, last one leaving. Zumindest meistens.
Ja.
Und auch wenn du verletzt bist, halt, das beschreibst du auch immer wieder, einfach an deinem Shit arbeitest und versuchst, ja, schnell wieder zurückzukommen. Ja. Darf ich dich mal fragen, was du persönlich denkst, was der Mehrwert halt am Training, im Kraftraum ist, am Athletiktraining ist, wo ziehst du da für dich deine Benefits raus?
Also ganz früher, muss ich ehrlich sagen, war es halt echt nackt besser auszusehen. Mhm. Spaß. Aber es sagen ja echt viele. Am Anfang habe ich ehrlich gedacht, so, boah, ja, geil. Ne?
So bin ich stark. Auch zum ersten Mal pumpen gegangen.
Ja, genau.
Brust, Bizeps jeden Tag.
Ja, na klar. Nee. Und dann halt irgendwann, klar, war es immer schon sportlich geprägt. Ne? Wir wollten immer noch höher springen, coole Gedankings machen. Aber irgendwann war es dann so, ja, okay, da hat was gehakt. Ah, okay, wie kann ich es in den Griff kriegen? Oh, Patella sehen, ich kann so und so in den Griff kriegen. Und habe immer mehr gemerkt, wie das Krafttraining dich natürlich auch stärker werden lässt, aber irgendwann, wenn du 24 bist, ob du 24 bist oder 28 bist, wirst du jetzt keine 20 cm mehr höher springen, sondern du wirst halt eher verletzungspräventiv arbeiten, du wirst vielleicht nochmal Core ein bisschen stabiler werden, du kannst an deinen Movements arbeiten, das heißt, du wirst ein bisschen agiler und halt einfach resistenter, bestenfalls, gegenüber Verletzungen. Und dementsprechend ist es halt einfach die Grundlage, ohne die steht man nicht auf dem Feld. Also wenn man jetzt nicht fit ist oder irgendwelche Beschwerden hat und da sich nicht drum kümmert und halt nicht ein gewisses Fitness-Level hat, ein Grundlevel hat für die Liga, für die zweite Liga jetzt oder sonst halt auch für die erste Liga, dann spielst du nicht, dann sitzt du nicht auf dem Feld. Deshalb sind viele 18-Jährige, spielen noch nicht, weil die einfach körperlich noch nicht dagegenhalten können. Die werden einfach, ja, aufgefressen. Und das ist der Hauptgrund.
Ja. Ja, also zum einen einfach das Fundament, das ist einfach deine Eintrittskarte, um überhaupt auf dem Court zu stehen.
Ja.
Und zum anderen hilft es dir dabei, auf dem Court zu bleiben, um, genau, dich halt verletzungsfrei möglichst,
ja,
zu halten.
Ja.
Gibt es da eigentlich nochmal einen Unterschied, wenn du so die Pro A und die BBL miteinander vergleichst, von der athletischen Komponente?
Ja.
Sind die Jungs nochmal krass stärker, nochmal, ja, krass schneller mit Sicherheit, oder?
Es ist nochmal ein komplett anderes Level. Also die auch so die spielerischen Lücken und so und wie viel Space Leute covern können mit ihrer Athletik, ist nochmal was ganz anderes. Also in der BBL ist alles viel, viel enger. Du hast eigentlich nie einen Korbleger, du kriegst keinen Korbleger, sondern du wirst entweder geblockt oder halt richtig hart gefoult oder also es ist einfach nochmal gefühlt alles auf Speed 1,5. Also wirklich nochmal ein 1,5 Speed dazu. Krass. Wenn du einen Podcast, ja, oder eine WhatsApp hörst, so wie wenn du die WhatsApp anhörst, so ist es beim zu spielen, ja.
Einfach nochmal schneller, stärker, krasser und,
genau, genau, ja,
mit mehr Energy.
Ja.
Crazy. Okay, ich würde gerne zum nächsten Thema kommen,
yes,
und zwar so Thema Mental Stuff. Ich meine, wir sind jetzt im zweiten Saisonspiel, der Podcast wird in 2 Wochen rauskommen, aber wir haben jetzt, Stand jetzt, wo wir aufnehmen, haben wir 2 Spiele gehabt, gegen Karlsruhe und gegen Rostock, letzte Woche. Es war ein krasses Spiel. Wir haben zu Hause in der eigenen Arena, in der Ostermann Arena, mit 20 Punkten hinten gelegen und einfach keine gute Teamleistung abgeliefert. Ne? Das lief, ja, überhaupt nicht irgendwie nach Plan.
Ja.
Sowohl beim Team als auch bei dir persönlich war es auch nicht so rosig. Ne? Ich glaube, da hat es ein paar Turnover auch schon,
genau,
in dem ersten, ja, in der ersten Halbzeit. So, und dann sind wir in die Kabine gegangen und Hansi hat gesprochen, hat ein paar taktische Sachen gesagt und am Ende weiß ich noch genau, wie er gesagt hat, wir können das Ding in den ersten 5 Minuten auf keinen Fall gewinnen, aber wir können es auf jeden Fall verlieren,
ja,
hat er gesagt. Und dann sind wir rausgegangen, seid ihr rausgegangen und im dritten Viertel war einfach alles komplett anders. Ne?
Ja.
Also ihr habt euch Stück für Stück da reingearbeitet, reingekämpft, seid zwischendurch bis auf 4 Punkte, glaube ich, im dritten Viertel rangekommen und wir haben das Ding am Ende einfach mit 10 Punkten gewonnen.
Ja.
Du hattest am Ende eine 100%ige Dreierquote und du hast auch wieder 25 Punkte abgerissen.
Ja.
So, und jetzt meine Frage an dich, so Thema mentale Stärke im Basketball, wie machst du das? Also wie kriegst du es hin? Nach einer richtig beschissenen ersten Halbzeit, wo du auch selber persönlich einfach ein paar Turnover hast, die einfach kratzen als Point Guard.
Ja, ja.
Wie schaffst du das dann in der zweiten Halbzeit da klarzukommen und auch einfach 5 aus 5 Dreiern zu machen? Das,
ja,
Selbstvertrauen überhaupt zu haben, da hinzugehen?
Ja, ich arbeite mit einem Mental Coach zusammen und ich hätte früher, wäre ich auch da leicht impulsiv geworden, hätte ein bisschen, wäre wahrscheinlich trotzdem angestachelter gewesen, hätte trotzdem ein bisschen besser gespielt, weil so eine Katastrophe in der ersten Halbzeit spielt man selten, ich glaube 5 oder 6 Turnover aber in der ersten Halbzeit, Riesenkatastrophe. Aber dann, ich pole mich jetzt sozusagen immer vorm Spiel, das habe ich mit meinem Mentaltrainer halt erarbeitet, wie ich sozusagen mich alles aus dem Kopf raushaue eigentlich und ich so super frei spielen kann. Und ich gehe sozusagen auch selbst im Kopf schon durch verschiedene Szenarien und egal welches Szenario kommt, ist es okay, so wie es kommt. Und da bin ich ja genau auch Situationen durchgegangen, so, yo, auch wenn ich jetzt am Anfang scheiße starte, bla bla mache, liebe und achte ich mich sozusagen, wie ich bin, und gebe weiter Gas. Und dann, als die Situation eingetreten ist, war es für mich nichts Neues oder war so, ja, okay, deal with it. Und es war gar nicht belastend, es war gar nicht schwer. Und da, so konnte ich halt die zweite Halbzeit sozusagen nochmal neu starten. Ich glaube, ich hatte echt 3 Punkte und dann bis 13 Minuten vor Schluss hatte ich echt immer noch nur noch 3 Punkte. Und habe dann halt 20 Punkte in 11 Minuten Spielzeit oder so gemacht. Also, weil ich dann nochmal 2-3 Minuten draußen saß. Aber das lief dann halt echt wie am Schnürchen. Und das war einfach nur wegen der, also Einstellung zu dem Ding. Und das Unterbewusste, die unterbewusste Einstellung auch. Also diese, die vorne mit deinem Kopf spielt, klar, die ist halt immer irgendwie da. Aber du bist halt richtig effektiv, wenn du unterbewusst, ist das Gehirn schneller. Es ist 8-mal so schnell, wie das wenn du es bewusst machst. Mhm. Und wenn das Unterbewusstsein frei ist und du da Gas geben kannst, dann läuft's. Und da habe ich, glaube ich, jetzt einen ganz guten Weg gefunden. Hoffe, dass ich den halt auch täglich immer oder zu jedem Spieltag halt abrufen kann. Und ja, that's the way, that's the secret.
Das finde ich krass. Also es erinnert mich ein bisschen an das, was wir eben so besprochen haben, dass du auch in negativen Situationen, die im Leben passieren, halt für dich direkt versuchst, das umzuswitchen, ja, oder einfach die Einstellung zu haben, was ist das Positive, was ich dabei rausziehen kann.
Ja.
Und jetzt sprichst du einfach davon, ne, dieses Unterbewusste, dieses Thinking fast, Thinking slow, das halt so zu programmen, dass du es einfach nicht an dich ranlässt.
Genau.
Finde ich krass. Und kannst du mal... Also wenn du
das
möchtest,
machst du meistens halt vorm Spiel, ne? Also genau. Im Spiel ist es halt ein Spiel, realisierst du es vielleicht, aber das dann im Spiel rauszukriegen, ist halt tough. Du musst halt eigentlich schon versuchen vorm Spiel und dann halt auch im Spiel hilft mir sozusagen auch immer dieses Next Play-Ding. Also dieses, nächste Situation. Aber sich erstmal daran zu erinnern, es passiert was falsch und dann sofort zu denken, Next Play-Ding, boah, das ist schon wieder auch, das ist alles viel zu schnell, dein Kopf ist zu sehr am Rauchen, als dass du immer das sozusagen, dieses Next-Play-Ding immer gescheit reinkriegst. Deshalb musst du eigentlich schon bestenfalls vorher gemacht
So haben. Ging das mir zum Beispiel, als ich noch aktiv Fußball gezockt habe. So, ich war definitiv immer anfällig für so mentale Negativspielereien. Weißt du, wenn ich einen Fehlpass gespielt habe oder eine Flanke nicht so kam, wie ich sie mir vorgestellt habe, dann war das so, boah, fuck. Und dann habe ich das im Kopf einfach noch 3-4 Minuten danach beschäftigt und dadurch habe ich dann schon wieder die nächsten 2 Kämpfe einfach schlecht gestanden oder konnte mich einfach voll darauf konzentrieren. Deswegen, ich fühle voll, was du sagst, dass man das halt vorher irgendwie so als Baseline halt haben muss, sich erarbeitet haben muss, weil im Spiel sich das dann da nochmal rauszuholen, wenn man einmal drin ist, ist wahrscheinlich verdammt schwierig. Willst du uns mal so ein bisschen Einblick geben, also wie so eine Routine am Spieltag aussieht für dich?
Ja.
Also gerne auch morgens angefangen, nachdem du aufstehst?
Genau, morgens esse ich eigentlich immer gerne Haferflocken vom Krafttraining. Einfach Haferflocken sind einfach echt eine geile Proteinquelle, geile Kohlenhydratquelle. Top mit Hafermilch halt. Ein bisschen Chiasamen, Banane drin, vielleicht ein Apfel drin. Also so ganz, ganz basic. Dann haben wir Shootaround, ein bisschen rumwerfen, ein bisschen merken, Körper fühlen, okay, gucken, wie du dich fühlst, dann ein bisschen stretchen, das, was man braucht. Also wichtig ist, dass man sich echt vor dem Spiel morgens halt einmal bewegt, einmal so ein bisschen den Sweat bricht. Dann kalte Dusche, Mittagessen, Mittagsschlaf, dann einen Kaffee und dann geht's zum Training, zum Spiel, und ich versuche halt echt 2 Stunden eher da zu sein. Mhm. Und dann halt echt ganz entspannt mit dem Kaffee sich mal auf die Tribüne setzen, einfach mal ankommen in der Situation, einfach mal ein bisschen... sozusagen fühlen, die Umgebung fühlen, einfach mal wirklich versuchen da zu sein und es erstmal so ein bisschen zu beobachten. Es bringt nichts, sich sofort umzuziehen und dann schon 1000 Würfe zu nehmen, sondern okay, ja, alles klar, wie fühle ich mich, dann halt meine Routinen machen, meine Mentalroutinen und dann tape ich mich, vielleicht noch Physiobehandlung dann tapen und dann mache ich mein körperliches Zeug, ein bisschen Ballhandling und dann gehe ich erst an den Court und werfe ein paar Würfe. Und ich brauche nicht super viele Würfe, weil ich morgens schon geworfen habe und dann gucke ich einfach nur so, alles klar, passt der Stroke, passt der Wurf, fühlt sich gut an, wie viel Kraft brauche ich und dementsprechend bin ich dann halt irgendwann so, yo, alles klar, jetzt weiß ich, wie ich treffe, wie ich mich fühle heute. Und jetzt kann es losgehen. Okay. Dann natürlich nochmal mental ein bisschen durchgehen, was der Gegner macht. Also schon nochmal kurz gucken, alles klar, wenn das passiert, okay, die spielen auf das, wie kann ich das nutzen? Und solche Dinge, aber die müssen eigentlich auch schon einen Tag vorher passieren.
Ja.
Oder nochmal am Tag dann nochmal ein bisschen reminden, aber ja.
Also du bist schon so der Typ, der, ne, lieber in Ruhe ankommt, erstmal mit dem Kaffee sich so ein Bild von der Szenerie macht und das Ganze Feeling die Atmosphäre so einsaugt, genau, ankommt, genau, und erst dann den nächsten Step geht, ja, umziehen, ja, und dann ein bisschen sich bewegen. Ja. Nice. Ja. Cool, Mann. Wir haben schon darüber gesprochen, du bist eben nicht nur Basketballprofi, sondern du bist auch Gründer, / Unternehmer, und du hast halt irgendwie Pausen immer genutzt, mal warst du auf Auslandsreise, ich weiß, oder ich habe gelesen, dass du ein Fernstudium machst, du hast Bücher über Finanzwesen gewälzt und hast aber auch zusammen mit deinen Freunden Thankful gegründet.
Yes.
Das Unternehmen oder das Label der Dankbarkeit. Was ist Thankful? Was ist eure Version? Was macht ihr?
Thankful ist ein nachhaltiges Modeunternehmen, was aus der Idee entstanden ist. Ich wollte dann mal 1 Million Bäume pflanzen, habe ich meinem Kumpel erzählt. Und er so, boah, ja, und wir wollten, und dann haben wir uns irgendwie darüber unterhalten, wie die Textilindustrie die zweitschädlichste Industrie der Welt ist, aufgrund der ganzen Chemikalien und der schlechten Arbeitsverhältnisse auch. Und dann haben wir überlegt, wir wollten eh schon mal was zusammen machen. Und er so, ja, lass uns doch das zusammen machen. Wir machen einfach geile, nachhaltige Mode in Europa, wo wir sozusagen die Arbeitsbedingungen checken können und das alles transparenter ist. Und gleichzeitig pflanzen wir noch für jeden verkauftes Produkt einen Baum. Und ich so, boah, ja, klar. Und dann haben wir danach erst, und das Grundgespräch war eigentlich von uns so, wie geil wir es eigentlich haben, wie dankbar wir für die Erziehung sind und für die Umstände, in denen wir geboren sind, dass wir jetzt echt ums Businessgründen Gedanken machen können und nicht darum, wie ich den nächsten Mittagessen am Tisch kriege. Mhm. Und so dankbar. Ja, und jetzt brauchen wir noch Namen. Ja, hast du eine Idee? Ich so, we are thankful. Also wir sind sozusagen dankbar. Und aus we are thankful wird dann thankful und dann TNKFL, weil du thankful als Wortmarke immer ist ein bisschen schwierig, ne, wenn du halt echt so Wortmarken nimmst. Aber dann sind wir thankful, aber unsere OHG eigentlich heißt ja sozusagen nur TNKFL. Und ja, stellen nachhaltige Mode her. Und bis dahin ist es ein riesen Learning für mich. Ich habe angefangen mit dem Fernstudium Wirtschaftswissenschaften, dann habe ich Thankful gegründet und habe gemerkt, dass dieser ganze theoretische Bullshit nichts wirklich im Startup-Leben zu tun hat. Dass ich keine Funktion ableiten muss, um irgendwie ein Produkt zu verkaufen.
Ja.
Und wenn ich nicht CFO werden möchte, auch selbst als CFO hast du schon Buchhaltungsthemen und brauchst nicht mal von Sollen haben buchen, das ist scheißegal.
Heißt das, dass das Fernstudium in die Tonne gekloppt?
Dann habe ich das Fernstudium, bin ich exmatrikuliert. Habe ich mich einfach exmatrikuliert und es war so die beste Entscheidung meines Lebens. Weil ich ganz genau, natürlich meine Großeltern und meine Eltern mir natürlich richtig im Nacken. Aber ich habe denen gesagt, egal wo, ich finde was, wo ich mein Geld verdiene, auch wenn ich jetzt irgendwie Nachtportier bin im Hotel, ist mir kackegal, da kann ich noch nebenher Gas geben. Habe ich mir gedacht, ich werde mein Geld immer verdienen, das ist nicht das Problem. Und bis dahin habe ich es hoffentlich schon geschafft, mit der Selbstständigkeit Geld zu verdienen. Und durch die Selbstständigkeit habe ich sogar noch die Möglichkeit, so viele Skills zu erlernen, dass ich für jedes Unternehmen interessant bin oder wichtig bin. Und natürlich will ich jetzt erstmal noch Basketball spielen 10 Jahre, weil es der geilste Beruf der Welt ist. Aber danach, whatever happens, happens. Und ich glaube, dass ich stacked bin mit Werkzeugen, die halt auch jedem Unternehmen helfen, weil ich es halt selbst gemacht habe vom Scratch. Und ich halt schon richtige Erfahrungen mitnehme, auch von meinen ganzen Social Media, selbst von meinem Personal Branding habe ich ja so viel Social Media Erfahrung, dass ich für jedes Unternehmen in der neuen Zeit, in der neuen Kommunikation, Medienkommunikation super wichtig bin und ich mir daher gar keine Gedanken mache, dass ich schnell später einen Job finden werde und auch einen gut bezahlten Job finden werde, weil ich halt einfach es drauf habe und ich einen Schein habe, der sagt, dass ich es angeblich drauf habe.
Look at my shit here.
Ja.
YouTube da, Insta da.
Ja.
Mega. Finde ich cool, dass du so mit einem krassen Selbstvertrauen da rangehst. Und ich habe das letztens mal, weil du es gerade so gesagt hast, hast du mit dem Fernstudium aufgehört und dann einfach selber dein Stuff gemacht. Irgendwo in der Instagram-Story gesehen, aber es ging so grob gesagt darum, kein Studium in whatever kann dir lernen, wie du ein Business aufziehst, so gut wie, als wenn du dein Business halt aufziehst.
Ja,
ne? Also dieses Learning by Doing und halt Skin in the Game zu haben und das dann halt eigenständig durchzuziehen, auf die Fresse zu fliegen, daraus zu lernen und dann halt irgendwie was anderes zu machen. Es scheint so, als würdest du genau diesen Weg gehen,
ja, und genau.
dich da durchboxen.
Learning by doing.
Ja, Mann. Mega. Erzähl noch kurz ein paar Sachen zu den Klamotten gerne, was ihr so raushaut.
Wir rappen
das Ding hier ab.
Wir haben die besten Hoodies Deutschlands, die gemütlichsten Hoodies der Welt.
Alright, Leute, check it out. Ich hau den Link in die Beschreibung zu der Folge.
Wirklich, also die sind nachhaltig hergestellt in Portugal. Das heißt, organische Baumwolle kommt meistens aus der Türkei und dann hat man kurze Wege Türkei, Portugal, Deutschland. In Deutschland herzustellen ist Also wirklich, da müssten wir pro Hoodie 150 Euro im Verkauf nehmen, da müsste ich ja so, und das ist auch nicht unser Ansatz. Unser Ansatz ist eher, dass man halt auch gute Mode für jeden erschwinglich noch macht. Mhm. Man sieht jetzt, dass so viel Mode, Designermode, trotzdem Kacke irgendwo in Bangladesch hergestellt wird, aber für 120 Euro verkauft wird. Und das ist halt auch irgendwie nicht der richtige Weg. Und ja, nachhaltige Mode ist ein richtig scheiß Geschäft, weil du im Endeffekt deutlich, deutlich mehr Geld bezahlst für einen Pullover, vor allem in den Stückmengen, in denen wir bestellen, als natürlich die ganzen großen Abnehmer. Aber wir kämpfen uns da durch und ich glaube, dass das der richtige Ansatz ist. Und wenn man das halt auch ein bisschen mit dieser Dankbarkeit verbindet oder mit einem Gut, was jedem unendlich zur Verfügung steht, wodurch man halt sein Leben besser machen kann, diese Dankbarkeit, aus der überhaupt meine ganze Lebensenergie kommt. Ne? Im Endeffekt, yo, jeden Morgen aufzustehen und zu denken, wow, ey, krass, wie privilegiert bin ich, gibt einfach so viel Serotonin for free. Und Dankbarkeit, ich sage mal schön, Dankbarkeit ist das Gut, von dem man nie genug bekommen kann, oder das ist das einzige Gut, von dem man irgendwie nie genug bekommen kann. Und dementsprechend ist es halt auch so, klar, Fashion macht mir auch Bock, ein paar Sachen mal zu designen und dann so deine eigenen Klamotten anzuziehen, richtig coole Designs herzustellen, einfach mit Adobe Illustrator verschiedene Sachen zu adaptieren und dann einen geilen Schnitt zu finden. Und haben jetzt auch eine Kooperation halt mit diesem Olympioniken, mit dem Max Planer, dem Ruderer, der jetzt seine Karriere an den Nagel gegangen hat. Aber der hat dann zum Beispiel sich selbst durch unsere Klamotten verwirklicht, weil er halt einen Werewolf-Hoodie gemacht hat. Sozusagen nicht ein Werewolf, sondern Aware, also bewusster Wolf, der trotzdem Gas gibt, aber halt sich dem bewusst ist und halt seine Kraft bewusst einsetzt. Und das sind halt so coole Sachen, wo ich denke so, wow, ja, das passt auch perfekt auf Max zu. Und so stellen wir auch gerade schon ein paar Klamotten auch für größere Firmen her, die dann halt einfach das als Merchandise auch sehen, aber sagen wollen, ja, wir möchten guten Merchandise, der noch was Gutes tut. Und das ist thankful. Von daher checkt es mal aus, wenn ihr ein paar coole Klamotten findet, bestellt es gerne. Wir würden uns freuen.
Mega, mega. Ich habe gar nichts mehr dazu zu sagen. Vielen Dank für deine Zeit, Luis, dass du dir heute dich hier mit hier hingehockt hast und mir Rede und Antwort gestanden hast. Ich hoffe euch, liebe Leute, dass euch auch hier ein bisschen was bei rumgekommen ist, dass ihr ein bisschen Inspiration und einfach was Neues mitgenommen habt. Falls du noch irgendwelche letzten Worte hast, die du an die Leute raushauen willst, nutzt die Zeit gerne und dann sag den Leuten auch noch gerne, wo man dich finden kann.
Wer Fragen hat, kann mich einfach auf Instagram anschreiben. Ich antworte da auf jede Nachricht. Und ansonsten findet mich auf TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook. Das war's. Und Podcast habe ich auch. Ich habe einen Podcast, Memo von Luis heißt der.
Memo von Luis, check it
out.
Da bin ich
ein bisschen unkonstant, aber da haue ich auch genau meine Learnings sozusagen jeden Morgen. Versuche ich da eine kleine Memo. Also wenn ihr einfach mal eine Memo vom Profisportler haben wollt, checkt dir mal Podcast aus.
Memo von Luis, ja?
Memo von Luis, ja.
Look it up, guys. Ja, mega, cool. Auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr heute wieder am Start wart und bei Train Smart Move Well mit dabei gewesen seid. Ich freue mich darauf, euch in 2 Wochen wiederzuhören zu der nächsten Input-Folge. Und bis dahin, Train Smart and Move Well. Ja, läuft.
Geil, war richtig viel Gold drin.